Kreuz und quer.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer.
Kreuz und quer. Über Sinn, Sinnliches, Gott und die Welt.
Jean Gebser. Über Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung. Eine Sendereihe von Evelyn Blum. Der Schriftsteller und Kulturphilosoph Jean Gebser ist 1905 im heutigen Polen auf die Welt gekommen. Nach einer Banklehre hat er in Berlin im Buchhandel gearbeitet und zusammen mit einem Freund einen Verlag gegründet. Mit 24 ist er aufgebrochen und nach längeren Aufenthalten in Spanien, Italien und Frankreich beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz geflüchtet. Im Tessin, später zu Bern, hat er bis zu seinem Tod 1973 geschrieben. Gedichte und vor allem auch poetisch-philosophische Texte. Sein Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart» wird seit seinem Erscheinen 1949 ununterbrochen verkauft und mit Begeisterung gelesen. Trotz mehrfacher Auszeichnung, unter anderem 1965 mit dem Berner Literaturpreis, ist er in weiten Kreisen ein Unbekannter geblieben. Zu Unrecht durch mich. Was der Jean Gebser vor 50 Jahren geschrieben hat über gesellschaftliche und individuelle Umbrüche, über die Wiederentdeckung und die notwendige Integration vom Geistigen als Ursprung vom Materiellen, über einen Einbruch vor Zeit, über Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten vom menschlichen Bewusstsein. All das ist top aktuell. Mit seiner klaren, nüchternen Schreibweise schlägt er eine Brücke zwischen verschiedensten esoterischen Bewegungen, indischer und europäischer Mystik und abendländischen Intellektuellen. Zum dritten Teil dieser vierteiligen Reihe begrüßt mich Evelyn Blum. «Vom spielenden Gelingen» heisst der Vortrag von Jean Gebser, den ich euch im ersten Teil dieser Sendung präsentieren
werde. «N'espoir, ne peur». Also, weder Hoffnung noch Furcht, beziehungsweise Angst.
«N'espoir, ne peur». Diese Grundhaltung sei Voraussetzung für spielendes Gelingen, meint der Jean Gebser in diesem Text unter anderem. Das ist leicht gesagt, aber was heisst das konkret? Ist Hoffnung nicht auch etwas Lebensnotwendiges? Und Angst manchmal ein Warnzeichen, das uns vor Gefahren bewahrt? Über diese Fragen diskutiere ich im Anschluss an den viertelstündigen Vortrag Theologin Angela Römer, die spirituelle Lehrerin und Heilerin Elisabeth Bond und der Rudolf Hämmerli, Herausgeber von Jean Gebser, seinen Büchern. Jetzt also zum Vortrag. Vom spielenden Gelingen. Ihre Originalaufnahme von 1961.
Meine Damen und Herren, es war im letzten Herbst und in Sens. Sens liegt im Niederburgund, gute 100 Kilometer südöstlich von Paris. Es ist eine kleine Stadt mit einer berühmten Kathedrale, welche einen der reichsten Domschätze Frankreichs birgt. In jenem Domschatz habe ich etwas gesehen, das mich sehr beeindruckt hat. Es waren zwei Tapisserien. Sie waren zwar nicht ein Viertel so groß wie jene der Dame à la Licorne im Musée Cluny von Paris, auch sujetmäßig waren sie von geringerer Bedeutung als jene. Aber die Ausführung war unvergleichlich viel schöner, duftiger und nuancierter. Doch dies wäre wohl kaum ausreichend Anlass dafür gewesen, dass sie mich so nachhaltig beeindruckt haben, wie es der Fall gewesen ist. Es waren ihre Bordüren. Auf deren grünem Grunde waren in goldener Schrift ein oftmals wiederholtes Monogramm CB und eine kurze, zwischen die Monogramme eingefügte Devise eingewoben. Der Wächter, den ich um Auskunft bat, sagte mir, dass es sich um die allseits anerkannt schönsten Tapisserien Frankreichs handle. Sie waren im 15. Jahrhundert dem damaligen Erzbischof von Lyon, Ch. Charles de Bourbon geschenkt worden. Die eingewobene Devise war die Devise jenes Kirchenfürsten. Sie war es, die mich beeindruckt hat, wobei die knappe altfranzösische Fassung ihre Aussagekraft noch steigerte. Dort stand sie in einer bandförmigen Zeile und in klarer Schrift. N'espoir, ne peur. Also, weder Hoffnung noch Furcht, beziehungsweise Angst. Zwar weiß ich nicht, was Sie dazu sagen oder wie Sie sie finden mögen, aber ich weiß, dass die souveräne Gleichmütigkeit und die herzensstarke Demut, die aus ihr sprechen, dass diese Haltung und dieses Gehaltensein eine der Voraussetzungen für das spielende Gelingen sind. Damit ist bereits gesagt, dass es mit dem Spielerischen nichts zu tun hat, es sei denn, man betrachte das Spielerische berechtigterweise als dessen negativen Pol. Davon wird nachher noch zu sprechen sein. Manche mögen meinen, es sei belanglos, ja sogar unnötig, dass das, was sie zu tun haben, ihnen spielend gelänge, denn es genüge vollauf, dass sie erreichten, was zu erreichen sie sich vornahmen. Ich bin anderer Ansicht. Um sie an einem extremen Beispiel zu erläutern, bloße zielstrebige Absicht kann gewiss ein Ziel erlangen, kann es erzwingen. Aber nichts, das wir erzwangen, hat Bestand. Das Maß an Zwang, das wir aufwandten, fällt eines Tages auf uns selber zurück und vernichtet das Erreichte. Denn jeder Zwang stört die Ordnung der Dinge, die uns umgeben, stört die Beziehungen, die uns mit ihnen und den Mitmenschen verbinden. Die unverlässlichen Stützen des erzwungenen Gelingens sind Rücksichtslosigkeit und Ich-Verhärtung, die bis zur Ich-Übersteigerung ausarten kann. Das spielende Gelingen dagegen erwächst aus Rücksichtnahme und Ich-Überwindung. Das Erzwingen vergisst infolge seines blinden Eifers nach vorwärts all dessen, was es unaufgearbeitet in der Vergangenheit hinter sich liegen lässt. Aber gerade dies, was unbeachtet im Rücken liegt und sich der Sicht entzieht, sich aber der Umsicht nicht zu entziehen brauchte, wird die derart Erfolgreichen in dem Augenblick von rückwärts überfallen, da sie ihr Ziel erreichten und somit kein Vorwärts mehr hatten. Dann holt sie im erzwungen Gelungenen gewissermaßen die eigene Negativität ein, sodass ihr stürmischer Erfolg oder Sieg als Davonlaufen sichtbar wird. An diesem Beispiel wird übrigens auch deutlich, in wie nah die Devise N'espoir, ne peur im heutigen Französisch würde sie unkonzentrierter Ni espoir, ni peur lauten, etwas mit dem spielenden Gelingen zu tun hat. Sehen wir ganz davon ab, dass sie eine menschliche Grundeinstellung zum Ausdruck bringt, die fundamental christlich und zugleich in Asien beheimatet ist. Dieser doppelte Gültigkeitsbereich war es auch, der mich, als ich sie las, so nachhaltig beeindruckte. So bleibt ein Wesensmerkmal bestehen. Keine Hoffnung, das besagt, kein vorgesetztes, vorgenommenes Ziel, weil der Betreffende das Ziel im eigensten Wesen, also zutiefst in sich selber weiß und trägt. Keine Angst, das heißt Vertrauen, also Angstlosigkeit, die nur dem eignet, der in Übereinstimmung, im Eingeordnetsein, im Einklang mit den tieferen Zusammenhängen lebt, sodass er irgendeinem erhofften Ziele gar nicht nachzulaufen braucht, sodass er nicht erzwingen muss, was substanzmäßig in ihm selber ist. Die erwachte Teilhabe an dem, was mehr ist als sein bloßes Ich. Doch dieses Eingeordnetsein, nicht etwa zu erlangen, sondern zu verwirklichen, da es ja eine Grundgegebenheit und kein äußerlich zu erreichendes Ziel ist, bedarf vieler Mühe. Dies scheint ein Widerspruch, denn ein Merkmal des spielenden Gelingens ist die Mühelosigkeit. Aber diese Mühelosigkeit gewinnt man nur durch sehr viel Mühe und Arbeit. Denken Sie, meine Damen und Herren, an die Läufe in den Klavierkonzerten Mozarts. Es erfordert unablässlich übender Mühe, damit sich die Läufe aus bloßen Tonleitern in perlende, schwingende Melodie verwandeln, bis sie also wahrhaft spielend gelingen. Sie werden sagen, das seien alles Überlegungen, die möglicherweise einer freundlichen Erwägung wert wären. Die aber, um wirksam werden zu können, ins Leben zurück übersetzt werden müssen. Und Sie haben, wenn Sie so urteilen, leider recht. Die meisten von uns, die wir schreiben oder Vorträge halten, zapfen der Wirklichkeit eigensprössige Quintessenzen ab und bieten sie dem Leser oder Hörer in dieser kondensierten Form an, ohne die erfahrungsmäßigen, ja alltäglichen und konkreten Ausgangspunkte überhaupt auch nur zu erwähnen. Der Weg hin zu der Quintessenz ist leicht. Schwer ist es, von ihr auf das alltägliche Gebaren und Erfahren zurückzuschließen. Die allgemeine Intellektualisierung hat diese Form der abstrakten Mitteilung, wie sie heute gang und gäbe ist, erleichtert, hat sie in den Stand einer anzustrebenden und erreichbaren Objektivierung erhoben. Eine, wie wir meinen, weitgehend falsche Einstellung gelehrtenhafter Art, sich über die Grundgegebenheiten des alltäglichen Lebens zu stellen, in deren Meisterung die Bewährung des Einzelnen liegt. Wir kommen dem Konkreten bereits näher, wenn wir sagen, Verzicht auf Hoffnung ist gleichbedeutend mit der Akzeptierung des Lebens, wie es von Stunde zu Stunde ist. Verzicht auf Hoffnung ist also volle Annahme des Alltags. Was in ihm verbesserungswert ist, das kann sich nur über die saubere Erfüllung, über die geglückte Meisterung der sogenannten kleinen Aufgaben des Alltags vollziehen. Von dort wirkt es aus dem Kleinsten ins sogenannte Große weiter. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass nicht nur das Alltägliche gemeistert werde, sondern auch, wovon selten gesprochen oder nie gesprochen wird, das Allnächtliche. Der falsch gelebte Tag bringt die falsch gelebte Nacht. Was uns nicht spielend, sondern auf die falsche Weise gelang, macht uns krank. Der fieberhaften Zielverfolgung, an welcher der Tag krankt, folgt die Schlaflosigkeit der kranken Nacht. Und die schlechte Nacht bringt den schlechten Tag. Solche Nächte sind ein Teil der ruhelosen Dunkelheit im Rücken jener, die blind und rücksichtslos auf ein Ziel hin vorwärts eilen. Sie hetzen durchs Leben, ameisenmäßig betriebsam oder kalt berechnend den eigenen Vorteil wahrend, durch welchen sie ihren Wünschen, Hoffnungen oder Zielen näher kommen wollen. Dass hinter diesem Gebaren die Angst lauert, die dem Mangel an innerstem Vertrauen entspringt, wissen sie nicht. Genauso wenig wissen ja diejenigen, die allnächtlich den Schlaf nicht finden können, dass ihre Schlaflosigkeit angstgeboren ist. Sie ist, wie die Sucht nach Erfolg, Todesangst. Schlaflosigkeit, die dann den Schlaf zu erzwingen sucht, ist Mangel an Vertrauen darauf, dass, schloss man erst einmal die Augen, man morgens nicht wieder erwachen könnte. Und der Volkssucht ist gleichermaßen Flucht vor dem Tode, wobei man hofft, den Tod mit dem erzwungenen Resultat übertölpeln zu können. Wenn hier von der Notwendigkeit gesprochen wird, dass uns spielend gelingen sollte, was wir selbst im Alltäglichsten zu tun haben, so geschieht es, weil dieser Hinweis zweckfrei ist, uns aber an alle die Verschüttungen erinnern kann, von denen unser innerstes Wesen überlagert worden ist, seitdem wir zwar die Ich-Findung geleistet haben, aber die Ich-Freiheit, nämlich die Selbstbefreiung aus dem Ich, nicht zu vollziehen vermochten. Und wenn hier von der hinderlichen Sucht gesprochen wird, so geschieht es, um darauf hinzuweisen, dass es nicht so sehr auf das Suchen ankomme, sondern auf das spielende Gelingen, das Finden. Jede Sucht sucht. Die Zeiten der Troubadours, das heißt, wörtlich übersetzt, die Zeiten der Finder scheinen vorüber zu sein. In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer Hinweis nötig. Er betrifft die spielerische Form der Lebensmeisterung. Sie hat Gemeinsamkeiten mit der erzwingenden Form, die statt Einfühlung die aggressive Frontalhaltung zur Welt bevorzugt und damit die Welt ausschließlich als Gegenüber nimmt, obwohl die wirkliche Welt eine Welt ohne Gegenüber ist. Die spielerische Form und ihre zerstörende Wirkung lässt sich am Hasardeur und am Don Juan am deutlichsten aufweisen. Der Hasardeur will, wie er es nennt, spielend gewinnen. Das aber heißt für ihn Mühe und verantwortungslos ans Ziel gelangen. Er ist dem Spiel verfallen, ist süchtig und angstgetrieben, hofft auf die große Chance, die das Schicksal ihm zuspielen soll. Er betrügt sich, da er vom Schicksal erwartet, was zu leisten er selber nicht fähig ist. Auch im Don Juan ist es die Sucht, die ihn treibt, und es ist seine Unfähigkeit, zu lieben. Die sinnlos gehäuften flüchtigen Begegnungen dienen ja nur dazu, die Liebeswirklichkeit zu verneinen. Hinter der Tatsache, dass ihm die Verführung immer wieder gleichsam spielend gelingt, verbirgt sich angstgeborene Selbstzerstörung. Die Folgen des erzwungenen Gelingens, die bereits erwähnt wurden, werden hier überdeutlich. Die Handlungen nehmen zwanghaften Wiederholungscharakter an, werden damit sinnlos und enden in der Zerstörung. Beide, der Hasardeur und der Don Juan, sind die Negation des spielenden Gelingens. Sie betrügen sich um die Arbeit an sich selber, sind die verführten Verführer. Sie sind weder im Einklang mit sich selber noch mit der Welt. Aber nur demjenigen, der durch hartnäckige Arbeit dahin reift, dass er im Einklang steht mit dem, was er tut, der also nichts vergewaltigt noch erzwingt, der sich von dem verfälschenden Verstricktsein im eigenen Ich befreite, dem fallen die Dinge und Geschehnisse zu, weil er von ihnen weder getrennt noch mit ihnen verschmolzen ist. Denn er hat die Ich-Weltspannung aufgehoben und überwunden. Er hat den Subjekt-Objekt-Gegensatz, das Gegenübersein, in das Miteinander verwandelt. Gut ist es, wenn einem das schon im Leben gelingt, wenn es nicht erst vom Tode erzwungen werden muss.
Ihr habt eine Aufnahme von einem Vortrag gehört, den Jean Gebser 1961 gehalten hat. Gehört haben diesen Vortrag auch meine drei Gäste.
Ich bin Angela Römer, ich bin Theologin. Und über den Gebser, mit dem habe ich mich schon länger beschäftigt, aber ich habe lange nicht alles gelesen.
Mein Name ist Elisabeth Bond, ich bin spirituelle Heilerin und ich kenne den Jean Gebser nicht. Außer das, was du mir jetzt hier hast geschickt gehabt, das ist nicht.
Ich bin der Rudi Hämmerli. Ich habe den Gebser herausgegeben, sein Gesamtwerk. Ich bin Gymnasiallehrer und habe das Glück gehabt, den Gebser noch kennen, zu lehren persönlich in seinen letzten zwei Jahren von seinem Leben.
Grundsätzlich haben alle positiv reagiert auf den Vortrag.
Ich hatte das Gefühl, der spricht von mir. Also das ist so mein Lebensthema. Also beide Seiten. Auf der einen Seite dieses mich anstrengen und es gut machen wollen. Und auf der anderen Seite, das wirkliche Leben wird einem geschenkt, so in meinen Worten. Es hat mich sehr angesprochen und ich habe es ja noch ein paar Mal noch gelesen, auch bis in die einzelnen Formulierungen hinein.
Ich habe das gehört auf diesem Band und was da gesagt wird, kenne ich sehr gut, einfach in anderen Worten. Und habe das sehr interessant gefunden. Auch die Betrachtungen von verschiedenen, es sind eigentlich verschiedene Ebenen drin. Und habe auch gefunden, ja, es ist immer sehr gut, mal auch wieder in anderen Worten zu hören. Eigentlich reden wir ja alle immer vom Gleichen.
Ich habe sehr gerne den Gebser, der in seiner poetischen Kraft zur Geltung kommt. In seinem Hauptwerk Ursprung und Gegenwart ist er sehr philosophisch. Manchmal schon scheinbar, würde ich mal sagen, systematisch. Und da zitiert er auch sehr viele Leute. Und hier ist er einfach sich selber und redet eigentlich von seiner eigenen Erfahrung. Und das ist mir besonders kostbar.
Beim Thema Hoffnung hat sich auch noch mehr oder weniger ein Konsens eingestellt.
So als Schlagwort. N'espoir, ne peur. Und da vor allem keine Hoffnung. Da muss ich Theologin ansprechen, wo ja Glaube, Liebe, Hoffnung quasi im Programmheft hat. Widerspricht das nicht der christlichen Lehre, Angela?
Auf den ersten Blick natürlich schon, weil die Hoffnung wirklich was Großes ist. Obwohl das Wort, was du zitiert hast von Paulus, da wird es auch wieder relativiert. Das Wichtigste ist die Liebe, sagt er. Und ich denke, wie hier über Hoffnung gesprochen wird, ist es für mich was tief, ich sage mal spirituelles oder auch christliches. Weil es heißt ja nicht, was wir denken, das ist jemand hoffnungsloser Fall. Er interpretiert es ja so, in der Hoffnung leben im schlechten Sinne heißt nicht in der Gegenwart leben, das Eigentliche passiert erst später und alles andere ist vorläufig. Und in dem Sinn finde ich auch Hoffnung kein hilfreiches Wort.
Also für mich ist das auch so eine Hoffnung, wenn man hofft, dass einem das Leben das bringt, was man gerne hat, dann ist das nicht ein guter Zustand. Aber wenn man hofft, in dem Sinn, dass man glaubt, dass man sich hingibt, dass da etwas Größeres ist, wo eigentlich das Ganze führt und eigentlich Hoffnung ein bisschen umwandelt in Hingabe, in Übergabe, dann kann ich mich mit dem Wort schon noch anfreunden. Eigentlich sonst nicht, weil ich habe erlebt, dass die Leute sehr oft Hoffnung einfach mit eurer Opferhaltung identifizieren. Das ist nicht so gut. Da gibt man die Autorität ab und projiziert die auch.
Ist der Hoffen verboten? So, wenn man ganz gebsergetreu wäre, Rudi?
Ich denke, ohne Hoffnung können wir nicht leben. Und ich habe das Wort Zuversicht lieber oder Lebensmut, Mut zum Leben. Und das ist die Zukunftsgerichtetheit. Aber es gibt eben auch das eher passive, zurücklehnende, schwache Hoffen. Und als ich hier bin hergefahren mit dem Velo ins Studio, an einer Plakatwand vorbeigefahren, wo so über drei Plakatbreiten weg in grossen Lettern ist geschrieben, gesehen Hoffnung. Und das ist offenbar ein neues Plakat für ein Schokostängel. Man ist den Namen nicht nennen, um nicht Werbung zu machen. Aber dort hat es geheißen, ungefähr Peter hat keins, Vera hat zwei. Und die Hoffnung wäre ja die, dass die Vera ein Schokostängel würde abgeben oder eben eventuell mehr. Und die Hoffnung, ja, das ist eigentlich die, die wir immer wieder haben, dass etwas drin liegt in diesem Leben. Aber der Gebser zeigt eigentlich in eine andere Richtung, dass wir wirklich im Kontakt mit der Gegenwart unsere Kraft schöpfen, für in Zukunft zu schauen und Mut haben zum Leben. Und das ist ja auch der Titel von seinem Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart», wo er einmal variiert, indem er sagt, Ursprung ist Gegenwart und dass wir dort daraus leben.
Also dann ist es nicht so, dass Hoffnung ein Begriff ist, den man streichen aus seinem Leben.
Ich habe auch schon Hoffnung, dass das, was der Gebser sagt, dass das Bewusstsein sich entwickelt. Ich habe eine Hoffnung, dass ich mit dabei bin, wenn es sich entwickelt. Und dass es sich so entwickelt, dass wir zu einem tieferen oder weiteren Bewusstsein kommen, was er integral nennt. Dass wir nicht uns mit auf eins versteifen und bei einem bleiben. Insofern habe ich natürlich auch Hoffnung, gerade was ihn anbelangt.
Also ich würde nicht das Wort hoffen streichen, aber ich würde den H streichen und dann sind wir offen. Damit können wir uns eben an einer grösseren inneren Führung hingehen und wissen, was vielleicht noch nicht in meinem Leben ist, wird es vielleicht irgendwann mal auch grösser, breiter und wenn ich offen dafür bin, kann das passieren.
Das ist eine grosse Einigkeit, scheint mir, über diesen Begriff. Ich möchte noch etwas tiefer gehen in die Thematik des Vortrags. Es dünkt mich, du hast es angetönt, Angela Römer. Eine geniale Beschreibung von unserer Spannung, wo wir auch drin sind, mit der Leistungs- und Zielorientierung, mit dem Vorwärtsstürmen im Leben, sich immer abstoßen von Gegenwart, immer abstoßen von dem, was ist, und mit dem auch verneinen, alles, was ist, und sich selber an, alles muss ändern, ich muss mich ändern. Und das Hoffen dann auf bessere Zeiten, das Zukunftsgerichtete, die Flucht aus der Gegenwart. Es hat ja auch keine Hoffnung, sei kein vorgenommenes Ziel. Habt ihr keine Zielsetzungen oder habt ihr Zielsetzungen?
Ah, natürlich habe ich. Und vor allen Dingen, ich lebe im Augenblick im Beruflichen so, dass wir dauernd Zielsetzungen machen müssen. Also ganze Papiere ausfüllen, was ist von dem Projekt das Ziel, sodass das Wort bei mir fast jeden Tag vorkommt. Und gleichzeitig habe ich auch Ziele im Leben. Für mich ist mehr, wie ich die erreiche. Ob ich die eben wirklich so wahnsinnig angestrengt, wie ich das kenne, ehrgeizig mir Mühe geben, das will ich erreichen. Oder ob ich ein Ziel eben auch so wie auf mich zukommen lasse. Und so bei wirklich wichtigen Dingen ist mir das passiert, dass es dann einfach da war und mein ganzes Bemühen eigentlich gar nicht gefragt war.
Wie hast du mit dem Ziel und dem drauf zugehen?
Also Ziel muss man schon haben, aber ich denke, dass, was der Gebser meint, hat auch stark zu tun mit unserem Verhältnis zur Zeit. Also Zeit hat in einer Ebene etwas sehr Lineares, oder? Es geht einfach immer weiter. Und dort sind wir am Rennen und dort haben wir irgendwie das Gefühl, zwischen heute und dort, wo ich nachher langsam scheintot werde, es sollte doch noch mein Glück passieren. Und das ist irgendwie unwürdig. Und dort muss ich mir sagen, stopp, innehalten. Und da gibt es doch den Song von der Janis Joplin, Tomorrow Never Happens. Also da gibt es einen Moment, und das ist eigentlich auch ein meditativer Moment, wo man sagt, nein, das Rennen, das mache ich nicht mit. Und es ist unwürdig zu denken, ich muss noch, bevor ich Gaga werde, noch irgendwie mein Glück erraffen. Und das sind noch ein paar Jahre. Das ist etwas sehr Kleines und Schals. Und da kommt man einfach auch bei das rein. Und ich denke, aus dem auszusteigen, ist ganz wesentlich. Weil das macht der Mensch so klein und eigentlich in einer unwürdigen Art klein.
Klingt dir das? Oder musst du das auch immer wieder machen?
Ich würde sagen, mein Normalbewusstsein ist immer wieder in dem Innen vom Schokostängel, wie ich vorhin gesagt habe, vom Rennen und schauen, ob etwas drin liegt und kontrollieren auch, ob ich das bekomme. Und ich habe das Gefühl, was ich versuche ist, und das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, mir immer wieder den Ruck zu geben. Es ist eigentlich ein Ruck, der in jedem Augenblick eben möglich ist. Eigentlich tut es jetzt ein bisschen pathetisch sagen, zu wählen zwischen Himmel und Hölle. Also es gibt immer die Möglichkeit, in die völlige Verknechtung von sich selber reinzugehen oder eben die Freiheit zu spüren. Und wenn man diesen Moment nicht verpasst, dann lebt man, glaube ich, einen Moment lang gut, bis man wieder in Fleischwolf kommt, wo man ja selber ist.
Musst du dir den Ruck nicht so geben? Oder auch jemand, Elisabeth?
Ja, früher habe ich das natürlich auch sehr gut gekannt, aber jetzt läuft es irgendwie anders ab. Ich will vielleicht auch das Bild bringen, das mit der Zeit ist klar. Oder wir leben in der Zeit und in der Zeit müssen wir Ziel haben. Weil die Zeit ist Anfang und Ende und wir müssen mit der Zeit durch den Raum. Also irgendetwas müssen wir uns ja vorstellen. Was wollen wir machen in diesem Ablauf, wo da vielleicht eine Stunde oder 10 Jahre geht. Aber jetzt kommt es mir so ein bisschen vor, wie ich wie einen Pfeilbogen schützt, das Ziel anvisieren oder viel abgeschossen ist, dann muss man eben gehen. Dann sollte man dann nicht mehr eingreifen und nicht mehr tun. Also ich muss schon ein bisschen wissen, wann muss ich was tun und wann muss ich warten. Und
könntest du das noch ein bisschen konkretisieren? Also was könnte die Pfeilbogen sein? Dass sie denken etwas oder dass sie eine erste Handlung machen?
Ja, die Ziele haben immer mit Gedanken zu tun. Weil es kommt alles von den Gedanken. Gedanken ist Energie und der Gedanke folgt ja der Energie. Gefühl folgen oder Gedanken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt dran, mein nächstes Büchlein so ein bisschen zu planen, das ich dann schreibe. Und dann muss ich mich schon damit befassen und auch Zielsetzungen haben. Und zwar nicht nur jetzt in der Zeit, sondern auch in der Qualität und in den Essenzen überhaupt, also im Inhalt. Und dann, wenn das dann da ist, dann passiert es meistens so, dass ich mal warten muss, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Es gibt eben auch einen richtigen Zeitpunkt, für etwas zu tun. Und dann ist die Vorbereitung, die für mich Zielsetzung ist abgeschlossen. Ich muss noch warten, bis der Zeitpunkt da ist und dann läuft es von selber. Und dann ist es eben dann nicht mehr das Machen, sondern dann passiert es.
Ihr hört «Kreuz und quer», der dritte Teil einer vierteiligen Sendereihe über das Werk vom Kulturphilosoph Jean Gebser. Am Mikrofon ist Stevelin Blum. Gäste im Studio sind Theologin Angela Römer, die spirituelle Lehrerin und Heilerin Elisabeth Bond und Rudolf Hämmerli, Herausgeber von Jean Gebser seinen Büchern. «Vom spielenden Gelingen» ist ein Vortrag von Jean Gebser überschrieben, der auf eindrückliche Art aufzeigt, dass eine ausschließliche Leistungs- und Zielorientierung Leben und wirkliches Gelingen verhindert. Spielendes Gelingen setzt eine Haltung voraus, wo man mit der Kurzformel «N'espoir, ne peur» zusammenfassen kann, meint der Jean Gebser weiter. Weder Hoffnung noch Angst. Dass Hoffnung auf eine ferne Zukunft uns daran hindert, ihre Gegenwart Verantwortung zu übernehmen, darüber sind sich meine Gesprächspartner einig gewesen. Beim Thema Angst haben sich die Geister verschieden.
Ich habe immer mal von mir gedacht, ich bin relativ ohne Angst, weil ich so vor dem, was normale Leute Angst haben, keine Angst habe, nicht im Dunkeln und nicht allein zu sein. Bis ich gemerkt habe, meine Angst, die ist viel tiefer. Also das ist eine, die ich nicht merke, indem ich jetzt anfange zu zittern oder so. Aber dass ich ganz vieles gehetzt oder gedrängt mache und wahrscheinlich steckt dahinter Angst. Und Angst ist ja auch immer so, dass die Zukunft nicht so wird, wie ich es gerne hätte zum Beispiel. Dass ich so eine bestimmte Vorstellung habe und ich habe Angst, das Leben ist dann anders, als ich es gerne hätte. So erlebe ich es eigentlich bei mir, die Angst.
Ich merke die Angst sehr oft erst, wenn man den gewohnten Aktionsradius nicht mehr hat. Also wenn irgendetwas passiert, das ganze Leben völlig sich verändert. Und wenn man innen nicht sicher ist über sich selber und über die innere Führung, dann kann man schon Angst haben. Ja.
Angst. Hast du das auch manchmal?
Nein, ich kenne Angst nicht.
Du kennst Angst nicht?
Hast
du nie gekannt?
Für mich? Nein. Gut, als ich Kind hatte, da habe ich schon gemerkt, um Kind hatte ich schon Angst gehabt, aber wenn ich im Nachhinein geschaut habe, war das so übertrieben gewesen. Aber für mich, nein, für mich nicht. Ich kenne es nicht.
aber so, so ein bisschen nervös bist, jetzt zum Beispiel für heute, für das Gespräch, das kennst du nicht.
Ja, also was kann mir da passieren? Nicht. Es kann höchstens vielleicht nicht gut rauskommen, aber das ist alles. Nein, Angst entsteht im Denken. Und Angst ist meistens in der Zukunft platziert, vor etwas, was wir nicht kennen. Und wenn man wirklich sicher ist mit sich, hat man vor Unbekanntem nicht Angst. Also Angst ist ja immer vor einer Situation, die wir noch nicht im Leben haben. Und wir denken dann auch, das könnte passieren, das könnte passieren. Und damit tun wir ein Energiefeld aufbauen, das uns dann gefühlsmässig wirklich Angst macht. Und wenn man das nicht macht...
Aber Angst ist ja nicht nur im Denken, da habe ich ja noch eine gewisse Kontrolle drüber, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, es gibt eine Angst, die ich in dem Sinn gar nicht merke, die ich gar nicht denke, sondern vielleicht wie eine unbewusste Reaktion von meinem Körper, genau, oder so.
Das ist Furcht. Ja. Das ist Furcht, das ist nicht Angst. Angst
gut, ist ich habe jetzt die Unterscheidung.
Furcht ist im Instinkt, das meint ihr wahrscheinlich.
Gut, Furcht oder Angst, wenn wir die Begriffe differenzieren, aber auf jeden Fall Furcht oder Angst, je nachdem, hat eben der Körper auch. Ja. Und für mich gibt es eigentlich mindestens drei Formen von Angst, die ich kenne. Das eine ist eben die Angst, die eine Art ein Warnlämpli ist. Also das ist eben etwas, was ich auch physisch merke, das ist ein Reflex. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich Angst habe oder eben Furcht habe. Das hilft mir immer wieder, auch zu merken, wach zu sein. Das rüttelt mich auf. Und das ist direkte, spontane Reaktion von meinem Leib, von meinem Körper. Und die andere Angst, die ich kenne, ist die Sorge. Also wenn ich mich sorge und eigentlich in so etwas bitter-pessimistisches reinkomme, das ist die Angst, irgendwie das Glück zu verpassen. Und das macht eigentlich eng, klein und lieblos. Und dort ist wirklich das Gegenmittel, ich glaube, das steht im Neuen Testament so, dass die Liebe eigentlich die Furcht austreibt. Und das Gegenmittel für diese Angst ist, glaube ich, die Liebe, sich aufmachen.
Und auch das Vertrauen.
Und dann kenne ich eben noch die dritte Angst, die ich früher sehr stark habe gespürt und die mich wahrscheinlich auch dazu hat geführt, dass ich Philosophie habe studieren. Vielleicht auch eben der Gebser hat kennengelernt, das ist die Angst, die mit der Sinnkrise zu tun hat. Also wo ich das Gefühl habe, wo bin ich eigentlich hier? Bin ich nicht einfach hier in diesem Universum allein gelassen und im Grunde auch verlassen und ist nicht das Leben ohne Sinn? Und dort einen Schritt zu machen in Richtung Urvertrauen, was Gebser Urvertrauen nennt, das ist etwas, was ich in meinem Leben durfte kennenlernen und das ist wirklich etwas grundlegend anderes, wenn man aus dem Vertrauen, aus dem grundlegenden Vertrauen herauslebt und nicht mehr in dieser Sinnlehre innen sich ängstigt. Das, denke ich, ist etwas, wo ihm eigentlich auch der Gebser ein Stück weit helfen dazu, dass sie sehen, die Fülle, die da ist, die Richtung, die da ist.
Und habt ihr nie Angst, dass zum Beispiel mal so ein Atomkraftwerk losgehen könnte? Oder,
das würde ich sagen, das ist die erste Kategorie von Angst, eben im Sinn von, da ist eine instinktive Wachheit da in Bezug auf die Gefahr, die hoffentlich viele tragen und mithelfen tragen, weil die ist ja einfach, das, was dir sagen, ist eine völlig realistische Vorstellung.
Ja, aber gerade die Frage mit dem Atomkraftwerk, wenn da nicht eine höhere Lenkung wäre, hätten wir schon längst eine solche Katastrophe.
Aber wir hätten schon solche gehabt in Tschernobyl, oder?
Ja, aber wir leben alle noch.
Weil, nein, es leben nicht mehr alle.
Schon
nicht
mehr, aber
wir leben die Planet noch, die anderen sind gestorben. Noch da.
Und viele sind vergiftet und viele leiden.
Ja, aber die Szenarien, wo alles ausgelöscht wird, das wäre längstens würde das passieren. Wir haben da wirklich gar keine in dem Sinn Macht, dass das nicht passiert. Weil da kann so viel passieren, da muss ja nur irgendjemand irgendwo auf einen falschen Knopf drücken und die Welt ist wirklich völlig in Flammen oder ich weiß nicht was, wird zerstört. Aber warum passiert das nicht? Das ist ja, die Menschen sind ja nicht so, dass das nicht passiert. Also eigentlich sollte viel mehr passieren.
Es passiert, aber passiert. Ich finde, es passiert sehr viel. Die Öltanker, die wieder auflaufen, überall. Menschen, die in großem Elend leben, das passiert doch.
Ja, das ist eine Tatsache, das ist auch da, aber es passiert daneben auch sehr viel Schönes und Gutes. Und das sieht man einfach viel zu wenig.
Aber ich glaube, es ist gut, wenn Leute noch Angst haben. Weil erst dann entsteht auch ein politisches Bewusstsein, um gewisse Sachen können zu fordern und gewisse Sachen können zu beschließen. Weil wenn man einfach von der rein spirituellen Ebene aus sieht, dass es letztlich überhaupt gar keine Katastrophen gibt, könnte man im Grunde auch ein bisschen zu angstlos einfach akzeptieren, dass das alles schon aufgehoben ist in irgendeinem Sinn. Und ich finde, die Ebene nicht die, wo wir eigentlich dürfen daher solche Sachen beurteilen, sondern wir sollten eigentlich hier auf dieser Erde solche Probleme auch angehen. Und dort haben wir eben Angst, dort hat unser Körper Angst, wenn vielleicht auch unsere Seele keine Angst mehr empfindet.
Ja, gut, aber jemand, der Angst hat, ist handlungsunfähig.
Ich meine nicht die Angst, ich meine nicht Angst, die uns lähmt, sondern ich denke mir, dass Angst uns auch wach machen kann. Es gibt Angst, die uns so erschreckt, dass wir gelähmt sind. Aber es gibt auch Angst, wo ich gerade die richtige Reaktion habe, damit mein Kind einfach nicht vom Mäuerli platt auf die Nase geht. Und dann habe ich schon in den Armen, aber ich habe einen Moment lang ein bisschen Angst gehabt und zum Glück habe ich Angst gehabt. Ich habe auch selber einen Moment lang Angst und wird nachher durch die Angst wach und aktiv.
Ja, das ist das, was im Körper ist, die Überlebensangst.
Genau.
Die ist in uns kodiert, die das Leben erhaltet. Aber ich meine eben nicht die, ich meine die andere, die so Szenarien einfach sich vorstellt. Die von den Gedanken, die lähmt uns, wir sind auch nicht mehr handlungsfähig. Und wir sollten ja bewusst werden, dass wir gute Taten machen, dass wir handlungsfähig sind und nicht aus Angst irgendwelche, aus Not irgendwelche Sachen machen. Dann tun wir das nur aus Not machen. Das ist nicht bewusst. Also Menschen sollten so bewusst werden, dass sie sehen, dass sie sehr viel auch tun können. Hier.
Aber mit der Angst sind wir natürlich auch manipulierbar. Also was wird nicht alles mit der Angst gemacht? In der Politik, natürlich auch in der Kirche. Oder?
Eben, ja.
Mit der Angst.
Das ist ja unbewusst.
Es gibt eine Angst, die sehr gefährlich ist, weil wir dann sehr in der Meinung, wir können die Angst irgendwie übertönen, irgendwas uns wohin führen lassen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Das ist die andere Seite. Es gibt immer so viele Seiten, wo man es anschauen
kann. Also wenn ich es probieren würde, ein bisschen zusammenzufassen, was gesagt ist worden, es gibt wahrscheinlich eine Ebene, wo man kann sagen kann, da gibt es keine Angst. Also wenn man eine Art auf einer spirituellen Ebene ist. Da gibt es keine Angst. Aber wir leben hier auf dieser Erde und wir leben im Alltag eingebunden in Situationen, wo es sehr wichtig ist, dass wir eine gewisse Angst, das kann vielleicht in einem anderen Sinne Angst sein, haben, weil sie uns zum Handeln bringt, weil sie uns wach macht, habe ich gehört. Ich glaube, da sind wir einig. Ich glaube, da ist nicht ein Widerspruch in diesen zwei Sachen. Oder?
Aber dazwischen liegt ein riesen Weg. Eins ist unbewusst und das andere ist bewusst. Also man muss Charakterschulung machen, man muss sich erziehen. Man muss sehr viel erkennen an sich, für dort herzukommen, wo man nicht mehr aus Angst handelt, sondern aus Bewusstsein.
Von da an hat die Diskussion angefangen zu kreisen. Das Gespräch hat sich um einen Konfliktpunkt gedreht, der mir immer wieder begegnet, wenn von Spiritualität redet ist. Auf der einen Seite ist es politisch orientiertes Bewusstsein, das nichts weiss und auch nichts hören von angstfreien Räumen. Betroffenheit, Engagement und Handeln sind hier gefragt. Meistens werden die Handlungen auch gesehen und sind gesellschaftlich anerkannt. Auf der anderen Seite ist es spirituell orientiertes Bewusstsein, das Wege sucht zu einer geistigen Verbundenheit mit dem Ganzen. In dieser Verbundenheit existiert Angst nicht. Die Entwicklung ist ein nicht immer einfacher innerer Prozess. Eine Arbeit, die nicht direkt sichtbar ist. Ich behaupte, es braucht beides. Das ging dann vielleicht in Richtung Überwindung vom Denken in Gegensatz, wie es Jean Gebser am Schluss von seinem Vortrag postuliert hat. Ich zitiere und leite damit zurück in die letzte Teil der Gesprächsrunde mit meinen Gästen. Aber nur demjenigen, der durch hartnäckige Arbeit dahin reift, dass er im Einklang steht mit dem, was er tut, der also nichts vergewaltigt noch erzwingt, der sich von dem verfälschenden Verstricktsein im eigenen Ich befreite, dem fallen die Dinge und Geschehnisse zu, weil er von ihnen weder getrennt noch mit ihnen verschmolzen ist. Denn, und jetzt kommt das, was ich darauf zu reden komme, er hat die Ich-Weltspannung aufgehoben und überwunden, er hat den Subjekt-Objekt-Gegensatz, das Gegenübersein, in das Miteinander verwandelt.
Was heisst das? Der Subjekt-Objekt-Bezug überwinden, die Spannung zwischen Ich und der Welt, ich will da zuerst dich ansprechen. Rudi, wie verstehst du das?
Also der Gebser hat in seinem Werk Ursprung und Gegenwart gezeigt, dass einer der wichtigen Schritte, die wir im Moment dran sind, machen, auch aus dem Einbeziehen vor Zeit, die Überwindung ist vom dualistischen Denken, vom Entweder-oder-Denken, vom Denken in starren Gegensätzen. Und davor redet er hier, also die Welt des Gegenüber im Sinn vom auch Gegeneinander, sollte sich auflösen zugunsten von einer Welt, wo man miteinander ist. Und spontan erinnere ich mich an einen Text von Martin Buber in seinem Buch «Ich und Du», wo er einen Baum beschreibt. Und er beschreibt ihn eben nicht, sondern er beschreibt, wie er Kontakt aufnimmt mit dieser Wesenheit. Und da entsteht wie eine neue Möglichkeit, mit der Welt in Verbindung zu stehen. Eben nicht die Welt zu objektivieren und zu versachlichen und zu vergegenständlichen und zu verdinglichen, sondern in einen Bezug zu treten, wo von der inneren Verbundenheit ausgeht. Und dann kann man eben mit einem Baum auch wie im Gespräch sein. Es ist nicht ein Gespräch, aber es ist ein Kontakt. Etwas anderes, was mir ganz wichtig ist bei diesem Schluss, ist, dass die Gegensätze, die man drinnen denkt, sich auch dort müssen auflösen, dass man im Zusammenhang mit dem Besserwerden und spiritueller werden und wachsen und all dem, wo man im Grunde über sich rausgehen will, dass man auch dort den Gegensatz langsam relativiert. Weil es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, sie sind neu im Unterschied zu anderen Leuten. Und dass dort die spirituelle Ebene und die ganz alltägliche zusammenkommt, das, denke ich mir, ist etwas, was ich vom Gebser her sehr stark als wichtig sehe, dass man im Grunde an einen Punkt kommt, und das, denke ich mir, ein sehr schwieriger Punkt, dass man im Grunde auch nicht mehr das will erarbeiten, was das Wesentliche ist. Ich erinnere mich, dass ich lange Zeit immer am 5 Uhr morgens aufgestanden bin, etwas Spirituelles habe gelesen und nachher meditiert. Im Moment mache ich das nicht mehr, und ich glaube im Moment nicht daran, vielleicht mache ich es dann wieder mal, aber ich glaube im Moment nicht daran, dass dieser Weg jetzt gut ist. In dem Sinne, wie ich es vorher gesagt habe, dass ich mich so anstrenge und nachher irgendwo auch ein bisschen die Nase rümpfe. Innerlich habe ich gemerkt, wenn andere nicht so fleissig dran sind, mir es nachher auch wieder vorwerfen, wenn ich es dann mal nicht habe gemacht. All das ist ein Gegensatzdenken, wo ich im Grunde nicht mehr drin will sein, sondern ich will eigentlich teilnehmen an einer Welt, wo Servala ist und Fernsehen schaut und halt dem Geld nachher rennt. Ich will in dieser Welt verbunden teilnehmen. Im Wissen, dass es nicht um Geld und Servala geht, sondern darum, dass man sich vom Herz her erkennt.
Ich könnte vielleicht was erzählen aus meiner Biografie als Theologin. Ich bin so aufgewachsen, dass Gott dem Gegenüber ist. Und das heißt, Gott war auch immer woanders, in der Bibel oder in der Vergangenheit oder bei den anderen. Und mit der Zeit habe ich auch durch die Beschäftigung mit der mystischen Theologie gemerkt, dass das ja nicht stimmt. Oder wenn, dass es ja nur eine Seite ist von dem ganz anderen. Und heute würde ich sagen, also, dass ich, wie sagt er es, nicht mit Gott verschmolzen bin, aber auch nicht einfach getrennt, sondern verbunden bin. Und dass es nicht nur so geht, also an Beispielen, dass ich mich nach Gott sehne, sondern die Mystik sagt, Gott sehnt sich genauso nach mir. Oder das Auge, mit dem ich das Göttliche anschaue, ist gleich dasselbe Auge, das mich anschaut. Also es gibt eigentlich nicht das hier ich und da du, sondern es gibt dieses Miteinander und auch aufeinander angewiesen sein. Also so Gedanken von der Dorothee Sölle, dass nicht nur ich Gott brauche, sondern dass Gott mich braucht. Und er braucht das. Er braucht oder sie braucht genauso, dass ich ihn wärme oder liebe. Also diese Art von Gemeinsamkeit, Zusammengehören, miteinander sein.
Und wie hast du mit dem Üben und der Disziplin im Üben, sagen wir mal, für dich spirituell zu
tun? Ich finde das Üben ganz wichtig. Das ist in dem Sinn in meiner christlichen Tradition auch nicht vorgekommen. Das habe ich auch eher aus der asiatischen, aus der Meditation. dass es sowas braucht. Also Gebser selber nennt das, glaube ich, auch ein Arbeiten, wirklich an sich arbeiten. Und für mich gehört zur Spiritualität auch ein Stück Disziplin. Ohne, dass es jetzt stur werden muss. Aber ich merke, wenn ich nicht jetzt, um diesen Stupf zu sagen, mir diesen Stupf gebe, dass ich auch wirklich dafür Zeiten einräume. Und meine spirituellen Zeiten sind wirklich die nach dem Aufwachen, dass ich mir da wirklich ganz viel Zeit nehme. Und das ist für mich wichtig, weil Spiritualität hat für mich was zu tun mit Zeit nehmen, leer werden, überhaupt einen Raum schaffen. Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Aber das ist sozusagen mein Beitrag.
Elisabeth, vielleicht auch zuerst noch zu der Überwindung von dem Gegenüber.
Das hat mit Liebe zu tun und das hat auch damit zu tun, wie man innerlich noch mit Werten umgeht. Also wenn man eine Wertskala hat und irgendetwas über etwas oder unter etwas stellt, ist man gerade so gleich auch getrennt. Und einfach alles, was existiert, hat in ein inneres Licht, kommt von gleichen Quellen und hat eigentlich den gleichen Wert. Eben wie ihr sagt, ist jetzt das Servoal essen oder Fernsehen schauen oder irgendwie eine Übung machen. Es ist ja alles spirituell. Also wenn man es sehr stark einteilt und noch wertet, also natürlich auch sich wertet, andere wertet oder Situationen oder Gegenstände wertet, dann ist man nicht verbunden mit dem anderen, sondern dann trennt man das. Also man nimmt sich dann aus der Verbindung mit dem anderen. Und die Spiritualität ist im Alltag natürlich nur im Leben, wo das ist. Und dort ist ja ersichtlich, ja, wie stark trenne ich denn oder bin verbunden. Ja. Ich kann nicht alles gleich gerne, weil man subjektiv vorgeht, aber wenn man es einfach wenigstens akzeptiert.
Aber das ist ja so drin. Also ich erlebe mich ja, wenn ich im Bus fahre, wenn ich rumlaufe, ich sehe Leute, ich bin immer am Vergleichen. Ich bin immer am Vergleichen, ob jetzt die schöneren Vögel haben als ich, ob jetzt die schöneren Haare haben als ich, ob jetzt der gescheiter ist oder die gescheiter ist als ich. Ich ertappe mich tausendmal am Tag. Oder? Und das ist ja auch etwas, glaube ich, wirklich Urmenschliches wiederum. Also,
ich kenne das total gut. Oder? Aber ich kenne auch, dass ich es manchmal lassen kann und da bin ich sehr glücklich.
Manchmal ist mir in so einer Freude drin, dass man das nicht braucht. Ja. Oder in so einer Strom von eigenem Leben, wo man das nicht mehr braucht, ja, das gibt es.
Also sehr viel mit Vorstellungen zu tun, also wie etwas so zu sein.
Aber das kenne ich
gut. Jetzt meditieren oder Servoal essen, es ist ja beides das Gleiche, wenn man es mit Freude macht. Wir haben ja noch überhaupt nicht über den Titel geredet von diesem Artikel, das ist das Wichtigste. Dass man das mit Freude macht und mit, wie heisst das?
Vom Spielen und Gelingen.
Ja, eben. Wenn man mit Freude sehr wohl ist, ist das sicher wichtiger, als wenn man mit Wut meditiert. Und um das geht es ja. Wie verbinde ich mich? Wie liebe ich das, was in meinem Leben ist? Also der Wert ist in dir drin, oder? Sonst würde ich also gar nicht so schauen.
Die Absurdität des Vergleichen ist mir immer aufgefallen, wenn ich, sagen wir, in einen Meditationsretreat bin gegangen, wo man am Anfang schon hat geschwiegen. Und an diesem heiligen Ort, auf dem Küssel etc., ist mir aufgefallen, dass ich genau das auch mache mit dem Vergleichen und gewisse Leute furchtbar blöd finden und andere sehr durchgeistigt. Ich habe es mir dann auch zum Teil verübelt genommen, dass ich das mache, aber ich habe es gemacht. Also doppelt wertend. Wenn man nachher ist, so nach 5 oder 6 Tagen oder was auch immer die Zeitspanne hat, umfasst, das Schweigen hat aufgehoben, dann hat man mit den betreffenden Leuten geredet und gemerkt, das sind ganz andere Leute. Es war völlig Kappis, gewesen, was man sich hat vorgestellt.
Ja,
auf gewisse Schlüsselreize hat man irgendwie mit irgendwelchen Schemata reagiert. Das stimmt überhaupt nicht. Das war ein grosser Gewinn von einer so einem Retreat, vielleicht grösser als das Meditieren selber.
Mal zu dem Spielen, das finde ich was ganz Wichtiges. Ich möchte immer mehr, dass mein Leben spielend wird und ja, werden wie die Kinder, sagt Jesus. Es hat sowas ganz präsent sein. Wenn ich spiele oder wenn Kinder spielen, sind sie wirklich ganz da und es hat beides. Es hat Ernst Und es hat auch eine ganz große Freude und es hat vor allem die Leichtigkeit. Das wünsche ich mir auch für mich auch noch mehr Leichtigkeit. Und es schließt eben nicht aus, dass es harte Arbeit braucht, um diese Leichtigkeit, ich würde mal sagen, wiederzugewinnen. Vielleicht sind wir mit der alle auf die Welt gekommen und haben uns dann wahnsinnig angestrengt, was an uns zu machen. Und es geht doch eigentlich darum, wieder so zu werden, wie wir gemeint sind oder wie wir sein können, nämlich spielend.
Vom Spielenden gelingen. Das ist der dritte Teil von einer vierteiligen Sendereihe zum philosophischen Werk von Jean Gebser. Mitgemacht haben Theologin Angela Römer, die spirituelle Lehrerin und Heilerin Elisabeth Bond und Rudolf Hämmerli, Herausgeber von Jean Gebser seinen Büchern. Weiter ist der Jean Gebser zu hören in ihrer Originalaufnahme von 1961. Musik Peter Michael Hammel ab der CD «The Arrow of Time, The Cycle of Time» und Janis Joplin mit dem «Cosmic Blues». Redaktion und Moderation Evelyn Blum. Heute in einer Woche bringt «Kreuz und quer» den vierten Teil dieser Reihe zum Jean Gebser. «Im Spiegel der Kunst» heisst ein Collage aus Gesprächsfetzen, Musik und Texten zum Thema Wahrnehmung und Bewusstsein. Zu hören sind Irene Schweizer, der Mich Gerber, der Wedi Gysi, der Thomas Lüttenegger, der Rosmarie Reber, Texte von Virginia Woolf, der EKR und der Raphael Urweider. «Im Spiegel der Kunst» heute eine Woche im Kreuz und quer.
Kreuz und quer. Sendung über Spiritualität und Alltag. Ein Angebot von der AKIB, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirche Bern.